Der Arzt und mehrfache Bestsellerautor Heiko Schöning hat sich vor allem als Aufdecker düsterer Komplotte einen Namen gemacht. Er sah etwa die Corona-Pandemie schon Monate zuvor voraus und in seinem aktuellen Buch Game Over 2, Angriff aufs Mikrobiom, warnt er bereits vor dem nächsten Angriff auf unsere Gesundheit. Herr Schöning, herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Unser heutiger Kongress, das Alternativ-WEF, steht ja unter dem Motto Bilder einer freien Welt von morgen, verweist also in die Zukunft. Da wäre meine Eingangsfrage gleich recht direkt und salopp. Wie stellen Sie sich denn eine solche freie Welt von morgen konkret vor?
Ich stelle sie mir in der Tat eben frei vor. Das heißt, dass jeder Mensch auch eine freie Entscheidung hat und dass sie ihm gelassen wird. So wie es auch in dem deutschen Grundgesetz steht, in den guten Artikeln. Da gibt es zum Beispiel Artikel 2, der heißt Unversehrtheit des Körpers. Das heißt zum Beispiel, keiner muss etwas in seinen Körper hineinlassen, was er nicht will. Und das entspricht dann halt dem Gegenteil einer Impfpflicht zum Beispiel. Eine freie Welt ist für mich auch eine, in der alle Menschen, egal ob reich, ob arm, ob groß, ob klein, ob schwarz, ob weiß, ob dick oder dünn, dass alle Menschen auch an der Gestaltung des Gemeinwesens teilnehmen können, und zwar angemessen teilnehmen können. Und das ist aus meiner Sicht mit dem Verfahren des hundertprozentigen Wählens nicht gegeben. Wir brauchen eine Ergänzung. Und da hat es mich gefreut, auch jetzt hier nach Prag zu kommen und auch auf dem Podium mit anderen diese Frage zu diskutieren. Was können wir besser machen? Und ich hatte dort das Losverfahren mit eingebracht. Wir können also etwas ganz Praktisches ergänzen, um ja eine freiere Welt und eine gerechtere Partizipation an Demokratie zu erreichen, indem wir nicht nur unsere Vertreter wählen, sondern ergänzend dazu auch welche losen von allen. Und da gibt es viele mögliche Verfahren, wie man das machen kann, aber wir haben dann eine viel bessere Balance der Macht, ja, der Einschränkung, was muss der Einzelne leisten, was muss die Gemeinschaft leisten, wie sind da die Rechte und Pflichten, so dass wir insgesamt doch freier leben können. Wenn wir Menschen haben, die nur einmal halt als unsere Vertreter dazu gelost werden und nicht mehr ja, auf eine Wiederwahl schielen müssen.
Dieses Losverfahren, wenn jetzt Zuseher vielleicht das noch nicht gehört haben oder noch nichts damit anfangen können oder Schwierigkeiten haben, sich das noch ein bisschen in der Praxis vorzustellen, wie würden Sie das am besten erklären?
Es ist eigentlich ganz relativ einfach. Nicht nur wählen, sondern auch losen, das heißt wie eine Lotterie. Jeder kann gezogen werden. Wer nicht möchte, der muss auch nicht, dann wird ein anderes Los gezogen. Ja? Und es gibt viele Abstufungen, viele Verfahren, aber man könnte sich vorstellen, dass nur die Hälfte der stimmberechtigten Abgeordneten gewählt werden.
Im Bundestag zum Beispiel.
Ja, so ähnlich wie gehabt. Auch da gibt es viele Verbesserungen, keine Frage. Aber eine ganz praktische Ergänzung wäre es eben, wenn wir auch noch eine zweite bzw. dritte Kammer hätten, die ebenfalls Entscheidungsmacht hat oder zumindest halt ein Vetorecht, wo Menschen einfach gelost werden. Und das kann der Bäcker um die Ecke sein, das kann der Kfz-Mechaniker sein, das kann die Krankenschwester dort sein, das kann die Oma, die Rentnerin sein oder auch der junge Student oder auch viele, damit diese Lebensperspektiven und die Lebenserfahrungen, die da sind, viel besser abgebildet werden. Und kurz gesagt, das hatten wir auch auf der Podiumsdiskussion hier in Prag auch, die Argumente, die dann gegen Losverfahren kommen, das sind die gleichen wie früher halt die Gegenargumente gegen das Wahlrecht von Frauen oder das Wahlrecht von Arbeitern. Ja? Und nein, alle können es und gerade wenn sie dann auch dazu befähigt werden, wenn sie Unterstützung bekommen, also Mitarbeiter sich selber mit dazu bekommen können und halt auch einen Lohnersatz, wie alle anderen Abgeordneten, damit sie auch diese Periode frei und unabhängig durchführen können.
Ein Losverfahren hätte ja wahrscheinlich nicht nur, sag ich mal, jetzt direkt politische Auswirkungen, Zusammensetzung des Bundestages oder anderer Gremien, sondern wahrscheinlich auch gesellschaftliche, soziale Folgen, weil natürlich dann auch ein Verantwortungsgefühl vielleicht auch hervorgerufen wird oder jeder stärker den Glauben auch hat, an diesem System teilzuhaben. Was wären denn so mittel- bis langfristige Folgen eines solchen Systemwechsels hinsichtlich einer Einführung eines Losverfahrens jetzt? Nicht nur konkret, wie dann Dinge zusammengesetzt werden, sondern was macht das mit einer Gesellschaft?
Also was es macht, was auch belegt ist, auch in der Wissenschaft, ich komme da gleich dazu, das ist als erstens halt eine Verhinderung von Korruption, ja, oder eine Verminderung, sagen wir besser. Ja, es ist nicht perfekt, aber immerhin eine Verminderung von Korruption ist ein Effekt. Ein anderer Effekt ist, dass mehr Menschen auch an dem Gemeinschaftlichen teilnehmen, ja, weil sie die Chance haben, mitzupartizipieren, ne? Zumindest zeitweise auch dazu. Es werden die Menschen viel besser mitgenommen dazu. Also es hat gute Langzeiteffekte, was Vertrauen auch schafft. Und ansonsten sehen wir ja weltweit in die Parlamente, in unsere Abgeordneten, in die Parteien noch schlimmer. Das sind eben keine vertrauensvollen Organisationen. Ja, sagen alle Umfragen auch. Es gibt einen guten Wissenschaftler, der das in einem Buch zusammengefasst hat. Das ist der belgische Historiker David von Reybrouck und das Buch heißt Gegen Wahlen.
Ein durchaus provokanter Titel, weil man dahinter ja auch sozusagen etwas Antidemokratisches vermuten könnte. Aber so ein Losverfahren ist wahrscheinlich das Gegenteil.
Richtig. Es ist eben gerade sehr demokratisch. Demokratie, griechisches Wort, Demo, ja, heißt ja Volk, ja, also Bevölkerung, und Krati, nicht, Herrschaft. Also die Bevölkerung, ja, bestimmt über sich selber. Da haben wir auch etwas von Souveränität, also mehr Souveränität auch da drin. Und David von Reybrouck hat das gut beschrieben. Und er hat es 2016 im Deutschen Bundestag vorgestellt, das Buch mit einem Vortrag auch, vor Abgeordneten des Deutschen Parlamentes. Und ich war mit eingeladen, ich war mit da. 2016 war das schon. Das war interessant, dort zu sehen und auch die Reaktionen da drauf.
Sind die ausgefallen, wollte ich gerade fragen?
Ja, es war so wie zu erwarten, es kamen viele Hinterbänkler und ihre Mitarbeiter dort, also es wurde zugehört, aber es ist nichts passiert. Nicht? Von Reybrouck und ich, wir sind hinterher noch was trinken gegangen und einiges noch mehr. Und es ist nicht gewünscht in dem System da drin.
Gibt es vielleicht noch historische Beispiele, um diesen Mechanismus noch ein bisschen zu erklären oder auszuführen? Es kommt ja aus der Antike auch ursprünglich, das ist ja kein Geheimnis, dass das da mal eine Rolle gespielt hat. Gibt es da noch andere Beispiele, wann das mal angewendet wurde oder wann es, das ist vielleicht die interessantere Frage, aufgehört hat zu existieren?
Ja, danke, das sind gute Fragen. Denn tatsächlich, was auch von Reybrouck beschreibt, es kommt aus der Antike und es war erfolgreich. Das waren mit die erfolgreichsten Perioden im Mittelalter. Und wo wurde es gut angewendet? In italienischen Stadtstaaten. Ja. Dort kommt es auch her, da hatten sie so einen Balljungen, der die Wahlen so ähnlich wie beim Lotto halt rausgezogen hat. Und Städte wie Florenz oder auch Venedig und andere italienische Städte, die hatten ja zum Teil eine 500-jährige Blütezeit. Denn der Effekt, wie Sie auch vorher fragten, was ist der Effekt? Der Effekt ist auch Prosperität, also Wohlstand. Ja, und das sieht man ja, wenn man immer noch die Touristen nach Florenz fahren und dann sehen, oh, so viel Wohlstand ist da gewesen. Warum? Weil dieses Gemeinschaftswesen dort eine viel bessere Machtbalance hatten. Man muss natürlich einschränkend sagen, damals, wer durfte wählen? Alle? Nein, nicht alle, sondern zumindest hat aber ein erweiterter Kreis von, den mächtigeren Familien. Aber dort gab es dann eben nicht nur eine herrschende Familie, ja, nicht nur einen Clan, nicht nur eine Regierung, sondern dadurch, dass man dieses Wahlelement hatte, war es eine viel bessere Balance. Und das führte zu Check and Balances und zur Prosperität, also zu Wohlstand. Das ist also ein Erfolgsmodell, was wir haben, auch in Griechenland, in der Antike, Athen, ja, haben wir immer so noch da im Kopf. Das muss man wissen, Wahlen und Losen, das war schon ganz lange da und zwar erfolgreich. Und abgeschafft worden ist es, ganz kurz, ist es halt nach der Französischen Revolution und nach der Amerikanischen Revolution. Und das ist der Punkt, nach den Revolutionen. Denn da haben sich dann Besitzende zusammengesetzt und haben gesagt, jetzt haben wir ja mehr, die halt von der Bevölkerung partizipieren wollen. Wollen wir eine echte große Demokratie? Nein, wie können wir das einhegen? Mhm. Und da haben sie das Konzept der reinen Wahlen entwickelt. Mhm. Das heißt, es ist historisch bewiesen, Wahlen waren dafür ausgerichtet und dafür benutzt worden, konzipiert, ja, um Demokratie zu verhindern. Und deswegen auch dieser provokante Titel gegen Wahlen. Und David von Rehburg hat das halt auch bewiesen und das ist auch unstrittig. Mhm. Das muss man sich klar machen, dass wir heute also ein System haben mit 100%igen Wahlen, das antidemokratisch gewesen ist und auch zu dem Zweck gemacht worden ist. Und deswegen sage ich klares, wir müssen zu diesem machbaren, guten Konzept kommen, um halt etwas Positives für morgen zu schaffen, indem wir einfach eine zusätzliche Kammer schaffen, mhm, ne, die gelost ist.
Jetzt kann man vielleicht einwenden, dass die Herkunft dieses Losverfahrens, der griechische Stadtstaat, die Polis oder auch dann die italienischen Stadtstaaten, im Vergleich zum modernen Nationalstaat, zur Massendemokratie, auch wenn man so will, wesentlich kleinteiliger waren, überschaubarer waren, von der Struktur her, auch von der Bevölkerungszahl. Wie wird denn das mit heutigen Maßstäben aussehen? Kann man das so 1:1 umsetzen oder muss man hier auch Anpassungen vornehmen, die sich einfach aus unterschiedlicher Struktur ergeben, jetzt im historischen Vergleich?
Ja, ebenfalls. Wenn ich von Losverfahren spreche, dann ist es nicht ein Verfahren, sondern es gibt viele, viele Varianten, ja, des Verfahrens. Gut, dass Sie das ansprechen. Für große oder kleine Gemeinschaften, moderner oder antiker, auf kommunaler Ebene oder auch auf Staatsebene. Mhm. Da gibt es ganz viele Sachen, die auch jetzt in der modernen Zeit auch ausprobiert worden sind. Mhm. Island ist ein Beispiel, kleines Land, aber auch große Länder haben damit schon erste erfolgreiche Schritte tatsächlich gemacht. Es ist etwas, wo man sagt, Moment mal, das ist ja was Positives, ja? Und das ist immer auch mein Appell an die Menschen zu sagen, lest euch ein, ja? Wenn ihr etwas verändern wollt, schafft Grundlagen auf einer guten Basis, ja? Es muss ja nicht ganz gleich tief wissenschaftlich sein, aber gegen Wahlen, das Buch ist gut verständlich, ja? Wo man sieht, hier kann man was Positives schaffen. Und gegen wen? Gegen das organisierte Verbrechen, das ich in Büchern ja beschrieben habe, ja? Was kann man dagegen tun? Und so bin ich auch dazu gekommen, weil ich ja schon viel früher eben gesehen hatte, wo sind die Probleme, aber was sind Lösungen? Mhm. Und das ist halt eine schöne Sache. Aber wenn man etwas bewegen will, dann braucht es mehr Menschen, die sich einlesen und die sich einarbeiten.
Ja. Bilder einer freien Welt von morgen. Wer Freiheit will, muss jetzt etwas dafür tun. Deshalb entwickeln wir in der Krise mit den besten Köpfen Gegenprogramme zum Great Reset. Für uns alle. Für die Freiheit. Für die Zukunft. Helfen Sie mit. Spenden Sie für den Ausbau dieser einzigartigen Denkwerkstatt.
Ist das ein Mechanismus, ein Hebel, so ein Losverfahren? Gibt es da noch andere Dinge, die notwendig wären, um eine freie Welt zu schaffen?
Ja, in der Tat. Etwas anderes auch, worauf ich gestoßen war, das war das Konzept eines genialen Menschen. Und der hat von sich gesagt, dass ich den Dieselmotor erfunden habe, ist ja schön und gut. Aber die Hauptleistung in meinem Leben ist, dass ich die soziale Frage gelöst habe. Die soziale Frage, das ist halt die Frage halt des Wohlstandes, nicht? Die Abschaffung von Armut, ja? Kinderarmut und alles. Und derjenige hat behauptet, er hat die Frage gelöst, er hat das Lösungskonzept. Wer war das? Moment mal, der hat gesagt, er hat den Dieselmotor erfunden, das war Rudolf Diesel. Ja? Auch eine Person, die unkenntlich gemacht worden ist. Kaum jemand kennt ihn und sein Werk. Und so ein knochentrockener, guter, genialer Ingenieur wie Rudolf Diesel, der sagte ja selber, das Beste ist, dass ich dieses Konzept gemacht habe. Und was ist es? Ja? Es ist ein Wirtschaftskonzept. Es ist wirklich genial, es ist gut, es ist anwendbar, es ist im Prinzip unpolitisch, es kommt ohne Manager aus, ja, es, also ohne Bosse, mhm. Es kommt auch ohne Gewerkschafter aus, ja. die Menschen können selber sich wirtschaftlich unabhängig machen. Und so heißt auch der Untertitel seines Buches, die wirtschaftliche Erlösung des Menschen. Mhm. Es ist 1903 geschrieben worden. Mhm. Und es hat aber leider keine große Verbreitung bekommen, beziehungsweise diese Verbreitung wurde behindert. Und er selber ist sogar ermordet worden. 1913 ist er ja über Bord geschmissen worden.
Tja. Was war das Gefährliche an diesem Konzept? Nennen wir es mal so, vielleicht für aus der damaligen Sicht, was sind da so zwei, drei Grundpfeiler vielleicht, die...
Ja, die Grundpfeiler sind, dass er eigentlich ein ökonomisches, mathematisches Modell einfach da gesagt hat, hey Leute, worum geht es denn, wenn wir etwas Neues aufbauen wollen, also eine neue Fabrik machen wollen oder in etwas Gutes investieren wollen, ja, etwas aufbauen, dann brauchen wir irgendwo halt ein Startkapital. Und das von Banken zu holen oder halt von Großinvestoren, die wollen dann nicht nur halt das Geld zurück und manchmal sogar noch Zinsen haben, mhm. Die wollen Mitspracherechte haben. Mhm. Und das ist der Anfang vor dem Ende, diese Mitspracherechte der Investoren. Ja? Mhm. Und das hat er selber halt auch gemerkt, als er halt diesen Dieselmotor erfunden hatte. Da brauchte er ja Forschung und Entwicklung, das hat viel Geld gekostet und allem. Und da musste er sich mit ja auch Waffenproduzenten einlassen, die ja keine guten Menschenfreunde waren, wie Krupp zum Beispiel und ähnliches. Mhm. Und er konnte es nicht verhindern, dass sein Dieselmotor auch auf Kriegsschiffen eingesetzt worden sind und auch auf U-Booten. Und gerade die U-Boote haben militärisch seit dem Ersten Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg halt ja das ganze Marinewesen mhm. eigentlich verändert. Also auch solche Sachen. Und wie kann man jetzt die Rechte auch behalten, ja? Dass man das durchsetzen kann. Und wie man sich von Investoren Unabhängigkeit machen kann. Wie man quasi ein Crowdfunding, das ist eigentlich der Kern, ja, wie man ein gutes, faires, geniales Crowdfunding zusammenbekommt. Das hat Rudolf Diesel schon vor über 100 Jahren geschrieben. Und das gibt es auch halt auf kostenlos auch zu lesen auf der Seite wirkraft.net. Ganz wichtig, Wirkraft-Institut in Wien, wirkraft.net.
Die soziale Frage. 1903 wurde dieses Konzept veröffentlicht, haben Sie gesagt, dieses Buch. Soziale Frage hat damals vor allem die Folgen der Industrialisierung gemeint. Ja. Massenarmut, Fabriksarbeiter, das soziale Elend. Man kennt sie auch dann sozusagen in den 20er Jahren. Was ist denn die soziale Frage der Gegenwart, würden Sie sagen? Ist sie noch ident? Gibt es da Verschiebungen? Und wie kann man die lösen? Ist das Konzept quasi mehr als 100 Jahre danach noch so gültig?
Es ist absolut aktuell. Denn im Grunde hat sich leider nicht so viel geändert. Mhm. Vor 100 Jahren gab es Ausbeutung durch ja, eine besitzende Klasse. Ja, hauptsächlich. Und wir haben das heute gleich. Ja? Nur heute noch umfassender auf der ganzen Welt. Globaler. Ja, es ist eigentlich noch schlimmer geworden, wenn man auch die Todeszahlen sieht und auch die Sachen, die einfach mal angeordnet werden, was jetzt jeder Mensch halt tun soll. Nicht? Kam da am Ende, am Anfang ja darauf, die Unversehrtheit des Körpers zum Beispiel. Ja? So. Und wer hat die Macht, das durchzusetzen? Also, und letztendlich steht Ausbeutung dahinter. Weil sich tatsächlich einige wenige doch immer wieder als die Herren über die Knechte, über die anderen fühlen. Und ja, als richtiger Demokrat, ja, und als Menschenfreund oder ich auch als Arzt, die Menschen sind alle gleich und sollten grundsätzlich auch die gleichen Rechte bekommen, ihre Grundrechte auch. Also es ist absolut aktuell. Und wenn man sich fragt, ja, wie passiert denn diese Ausbeutung vor über 100 Jahren und von heute? Sie läuft über Erpressung. Sie läuft über kriminellen Druck. Und das ist genau das Gleiche. Und die Frage ist nämlich danach, wie können wir uns unabhängig machen? Indem wir uns nicht mehr erpressbar machen lassen. Und ein ganz wichtiger Punkt ist, wenn wir nicht mehr wirtschaftlich erpressbar sind, wenn man nicht mehr sagen kann, du musst jetzt dies tun, ja, sonst verlierst du deinen Job. Oder du musst dies halt haben, ansonsten wirst du nicht reingelassen, bekommst keine Nahrung, bekommst keinen Strom, ja, bekommst keinen Zugang. Und das hat sich natürlich sehr, sehr verschärft. Also brauchen wir Strukturen, um uns wirtschaftlich unabhängig zu machen. Und dafür hat Rudolf Diesel dieses Konzept eben schon geliefert. Und das ist eine hervorragende Sache. Und ich hoffe, dass ich mehr Menschen auch mit diesen Lösungen, mit dem, was schon geniale Menschen für uns eigentlich erschaffen haben, dass sich mehr Menschen da jetzt schon interessieren und nicht erst dann, wenn ihnen das Wasser bis zum Hals steht.
Das Interessante ist, wenn es um andere Wirtschaftskonzepte, alternative Wirtschaftstheorien gibt, ist immer dieses Spannungsfeld zwischen dem Interessen des Einzelnen, des Individuums und der Gemeinschaft sozusagen, das ihn umgibt. Wie positioniert sich denn da das Konzept von Rudolf Diesel? Viele alternativen Wirtschaftstheoretiker kommen aus einer libertären Richtung, da spielt sehr stark der Einzelne eine Rolle. Wie ist das bei diesem Konzept?
Na, ich würde einfach sagen, bei Rudolf Diesel ging es gar nicht halt um theoretische Konzepte, sondern ganz praktisch, wie kann man etwas machen, also als Menschenfreund dazu. Und viele andere Wirtschaftskonzepte, da muss man sich ja fragen, woher kommt es? Ja? Und wenn man da sieht, was das Vorherrschende in unserer Wirtschaft ist, ich will es gar nicht halt groß ausdrücken, dann kommt man da halt zu Namen wie Adam Smith, ja, und David Ricardo. Und dann muss man sagen, okay, für wen haben die gearbeitet, wo haben die gearbeitet? Und dann sieht man East India Company. So, was ist das? Lang her, ja. Und das ist eine Drogenfirma. Das ist der weltgrößte Drogenimporteur, Exporteur, ja. Das ist eine kriminelle Vereinigung. Und das zieht sich bis heute hin. Und das sind diese Strukturen, die ich ja in Büchern auch beschrieben habe. Und das sind nicht die Menschenfreunde dazu. Es geht dazu, mit dem gesunden Menschenverstand eigentlich zu handeln und ein paar bessere Konzepte einfach anzuwenden und zu nutzen und auch dafür einzutreten. Ja, wie zum Beispiel, dass wir sagen, wir wollen zusätzlich auch noch ein Losverfahren haben. Ja, das kann man schon mal auf kommunaler Ebene oder anders im Verein vielleicht schon mal einführen, ja. Einfach tun, einfach machen, ja. Und genauso gut kann man auch eben, das Konzept von Rudolf Diesel eben halt auch nutzen. Aber man muss sich engagieren.
Ich noch ganz kurz abschließende Frage, was mich persönlich interessieren würde. Wir haben über demokratische Prozesse, Losverfahren gesprochen, über alternative Wirtschaftskonzepte. Sie kommen ja ursprünglich aus der Medizin, sind Arzt. Mit welchem Blickwinkel gehen Sie denn an so Fragen heran wie Demokratie, Theorie, Wirtschaft, wo Sie doch aus der Medizin kommen, als Arzt, der praktisch auch mit sehr vielen Menschen, inwiefern beeinflusst das Ihren Blick auch auf diese Dinge?
Das beeinflusst es sehr. Ich habe ja auch auf vielen Kontinenten auch gearbeitet, ja, als Arzt medizinisch, und die Menschen sind überall gleich, ja, schwarz, weiß, dick, dünn, weiblich, männlich, das ist nicht. Das ist relativ gleich. Und auch die Bedürfnisse der Menschen sind relativ gleich. Und da kommen wir dann eben auch zu den wirtschaftlichen Bedürfnissen. Und gerade wenn wir Kinder sehen, ja, Kinder brauchen es und möchten es warm und behaglich. Ja, sie brauchen ein Dach über dem Kopf. Ja, sie brauchen es warm. Da muss man halt Energie liefern. Da braucht man halt ein Bauwerk, ja, wo es es liefert. Es muss eine Gemeinschaft drumherum sein, halt Eltern oder Großeltern und andere sozusagen drumherum. Und das heißt, diese Sachen muss man schaffen, ja, wie Transport, Ernährung und Bildung und auch diese Sachen. Und so sehe ich das einfach. Als Arzt gehe ich da dran, orientiere ich mich an zwei Dingen. Was möchte ich? Ich möchte möglichst hohe Lebenserwartung, dass die Menschen lange leben können und dass sie eine hohe Lebensqualität haben. Mhm. Freiheit von Krankheit, von Schmerz, ja. Nicht? Probleme wird es immer geben und auch das Leben ist auch spannend und soll auch spannend sein, ja, und Herausforderungen bieten. Aber Lebensqualität und auch die Dauer des Lebens, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und wenn wir da wirtschaftlich einfach mal sehen, die Diskrepanz zwischen Reich und Arm ist in der Lebenserwartung etwa 10 Jahre. Und das ist alles andere als ein Zufall, das ist alles andere als fair. Und es geht da halt sozusagen um eine faire Verteilung, dass man sich gegenseitig hilft. Dass man den Kuchen größer macht, und genau darum geht auch dieses Konzept, ja, dass man sagt, hier, teilen, wer bekommt es, dass man nicht nur so auf diesen einen Kuchen, der jetzt da ist, schielt, sondern dass wir auch dahin arbeiten und auch Entscheidungen treffen für die Gemeinschaft im Parlament, ja, mit Abgeordneten auch, ja, dass der Kuchen größer wird. So kann auch, ja, das Kuchenstück von Einzelnen absolut größer werden, ja, wenn sie auch nur vielleicht sogar einen Verlust des relativen Anteils haben. Mhm. Nicht? Deswegen bin ich da optimistisch, progressiv und denke, dass wir das schaffen können. Wir brauchen einen langen Atem.
Zum Abschluss des Interviews würde ich Sie noch ganz kurz bitten, dass Sie mir folgende Sätze vervollständigen. Also ich sage den Anfang und Sie fahren fort und führen es zu Ende. Freiheit ist?
Die Abwesenheit von Zwang.
Der Great Reset ist?
Ein kriminelles Projekt.
Die Weltherrschaftsagenda der Globalisten ist?
Etwas, was ich nicht definieren kann, etwas, was sich krank anhört.
Die Corona-Aufarbeitung ist?
Notwendig, um aus der Vergangenheit zu lernen, um Gerechtigkeit zu schaffen und auch die Grundlagen für ein besseres Zusammenleben auch zu ermöglichen.
Ein Krieg in Europa ist?
Ist als großer Krieg eine Illusion. Das ist eine gute Nachricht. Aus meiner Analyse arbeiten die herrschenden Oligarchen, Familien zusammen. Es ist Großtheater. Links wie rechts, guter Polizist, schlechter Polizist. Einen großen Krieg in Europa sehe ich nicht. Aber es wird gezündelt mit blutigen Kriegsschauplätzen. In der Ukraine, jetzt sehen wir das. Und den Kampf um Karelien habe ich angekündigt. Da sehen wir, wie es aufgebaut wird. Stück für Stück. Nicht? Kriege werden nicht gemacht. Kriege passieren nicht. Kriege werden gemacht.
Das WEF ist?
Das WEF ist eine Ausbildungsbude mit einem Herbergsvater, der ein Deutscher ist, mit dem Namen Klaus Schwab. Klaus Schwab ist ein Schüler direkt von Henry Kissinger. Und Henry Kissinger wiederum ist ein Schüler von John J. McCloy, einem weltgroßen Verbrecher, den viele mehr kennenlernen sollten, auf wessen Agenda und mit welchen Zielen John J. McCloy sein ganzes kriminelles Leben schon verbracht hat.
Die WHO ist?
Die WHO ist geführt von einem Doktor, der kein Arzt ist. Die WHO ist eine gekaperte Organisation. Sie ist nicht demokratisch, sondern gefährlich für die Weltbevölkerung.
Das Alternativ-WEF ist?
Eine großartige Leistung, Menschen zusammenzuholen, um einen großen Debattenraum zu schaffen, wie wir gemeinsam etwas Besseres schaffen können. Hier in Prag 2024 zum ersten Mal.
Auf 1 ist?
Auf 1 ist eine Initiative, die zeigt, dass einzelne Menschen viel bewegen können, dass viele Gute zusammenkommen können. Und das Beste, was mir an Auf 1 gefällt, ist das U in der Mitte. Das soll für Unabhängigkeit stehen. Ich wünsche dem Sender weiterhin Unabhängigkeit, auch bei vielen verlockenden Angeboten und viel Gegenwind. Und ich werde auch weiter hundertprozentig unabhängig bleiben.
Herr Schöning, herzlichen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.